Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Die fünf Evangelien und ihre Bedeutung. Also ich muss Ihnen was sagen. Ich habe mich sehr gewundert, über die verschiedenen Reaktionen von Christen. Bis hin zum Unverständnis, als ich dieses Thema bekannt gegeben habe, bekam ich nicht wenige Mails. Ich wurde auch angesprochen, sogar im Gottesdienst. Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht und haben gesagt, ja, aber Herr Lied, was ist denn da los mit Ihnen? Es gibt doch nur 4 Evangelien, wie kommen Sie denn auf 5 Evangelien? Andere haben gesagt, ja, ist das ein Druckfehler in der Zeitschrift? Das müssen Sie doch unbedingt korrigieren. Ja, schauen wir mal. Gibt es tatsächlich nur 4 Evangelien oder gibt es mehr? Zuvor, das ist jetzt ganz wichtig, zuvor möchte ich ganz deutlich betonen, die gesamte Bibel ist Evangelium, okay? Ohne Abstriche. Und jedes einzelne Buch in der Bibel hat Evangelium zum Inhalt und hat seine vollkommene Berechtigung. Alles ist Wort Gottes, alles dient uns. Aber es gibt explizit wenigstens 5 Evangelien, die auch so genannt werden, nämlich Evangelien. Und darum habe ich gedacht, wir dürften uns darüber mal Gedanken machen. Denn wenn wir den Sinn der Evangelien verstanden haben, dann verstehen wir auch Gott sehr viel besser. Wir verstehen seine Heilsgedanken und seine Heilsgeschichte mit uns wesentlich besser. Wir erkennen dann in wunderbarer Weise zum Lob Gottes, dass alles ein System hat, dass nichts dem Zufall überlassen ist, dass eine göttliche Feder alles inspiriert hat. Vom ersten Buch Mose an, über die Gesetzesbücher, über die Propheten, über die Psalmen, über die poetischen Bücher, über die 4 Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe der Apostel bis hin in die Offenbarung. Aber es gibt eben Offenbarungsstufen. Sie gehen mit mir eins, Gott hat nicht alles auf einmal offenbart, oder? Wir haben uns vor Wochen mal Gedanken gemacht über Adam und Eva, deren Bibel bestand aus einem Bibelvers. Ne? Die hatten eine ganz dünne Bibel, konnten sie oft lesen. Wir haben heute die vollendete Bibel und darum den ganzen Heilsratschluss vor Augen. Gut. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und somit ist die ganze Bibel eine gute Nachricht, nämlich die Offenbarung Gottes als gute Nachricht für diese Welt. Wie man erlöst werden kann, wie man wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen kann, wie sich der Himmel aufschließt, wie wir Vergebung der Sünden erhalten und ewige Gemeinschaft mit ihm. Es gibt also eine gute Nachricht inmitten all der schlechten Nachrichten dieser Welt, die uns zurzeit betören. Und diese gute Nachricht lautet: Wer dem Gott der Bibel glaubt und natürlich seinem Sohn, der ja der Inhalt der Bibel ist, das Evangelium schlechthin, der Erlöser, die Tür, wer diesem Gott glaubt, erhält Vergebung der Sünden, sie wird ihm garantiert. Er hat einen Anker in den Stürmen der Zeit, ein Fundament in den Unruhen der Welt und eine sichere Hoffnung über die Grenzen irdischen Lebens hinaus. Wir können das Evangelium Gottes, eigentlich die ganze Bibel, zusammenfassen in einem Satz, in einem biblischen Satz. Und zwar Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Dafür hat Gott uns die Bibel gegeben. Das ist das letztendliche Ziel. Er will dich, mich, uns, die Welt für sich gewinnen über unseren Herrn Jesus Christus. Eine gute Nachricht. Es ist doch schade, wenn man die nicht liest, wenn man sich nicht die Mühe macht und Freude bekommt, die ganze Bibel immer wieder zu lesen. Ich las dieser Tage von einem, ich glaube, es war ein Journalist, der arbeitet viel, er schläft sehr wenig, er braucht nicht so viel Schlaf, ich weiß gar nicht, wie der das macht. Der liest jeden Tag zwei Bücher. Irgendwie so ein Querleser da, so, ja? Jeden Tag zwei Bücher. Der hat tausende von Büchern in seinem Regal nach den Autoren geordnet. Der muss ja auch ein Wissen haben. Und dann wird er gefragt, ob er schon mal die Bibel gelesen habe. Und dann sagt er, nein, die Bibel, die habe ich eigentlich noch nie gelesen. Ja, da kannst du zwei Bücher am Tag lesen. Aber wenn du das Wort Gottes nicht hast, fehlt dir alles. Da hast du Mangel. Ich sage es nochmal, der Inhalt des Wortes Gottes bereits im Alten Testament ist eine Person, Jesus Christus. Er hat es ja selber gesagt, seinen Zeitgenossen damals, als er auf dieser Erde war, ihr erforscht die Schriften und ihr meint darin, das ewige Leben zu finden, aber sie sind es doch, die von mir zeugen. Ja? Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 39. Also die ganze Schrift bezeugt uns den Heiland Gottes Jesus Christus, den auch Newton gefunden hat, mitten im Sturm. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist fast ein kleiner Unterricht, aber das brauchen wir eben auch als Gemeinde Jesu. Es gibt vier Evangelien und drei davon nennt man die Synoptiker. Haben Sie schon mal gehört? Synoptiker. Das sind die ersten drei Evangelien von vier Evangelien. Welche sind das? Genau. Richtig, vollkommen. Sie haben alle vollkommen recht. Matthäus, Markus und Lukas, haben Sie doch gesagt, nicht wahr? Die nennt man Synoptiker. Das sind zwei Worte in einem zusammengefasst. Syn, zum Beispiel, Sie kennen Synode oder Synchron. Es gibt ja Synchronschwimmen. Ich denke auch Synchronturmspringen, ja? Also wenn Wasser da unten ist, ne? Da macht man die gleichen Führungen, die gleichen Figuren, da macht man gemeinsam das Gleiche. Das heißt Synchron. Und Optik, naja gut, da wissen wir auch, was das ist. Optik bedeutet schauen, sehen. Also Syn, Optik, zusammensehen. Gleich sehen, die gleiche Schau haben. Und darum nennt man die ersten drei Evangelien, wie hießen sie noch? Genau, ja? Matthäus, Markus, Lukas, die nennt man die Synoptiker, weil die die gleiche Schau haben und vermitteln. Die sind zwar nicht gleich lang, ja? Matthäus ist länger als Markus, Lukas ist noch länger, aber der Inhalt ist in etwa der gleiche, im großen Stil eigentlich. Sie haben eine Zusammenschau. Das Johannesevangelium gehört nicht dazu, wir kommen nachher darauf, weil das Johannesevangelium sich von den ersten drei Evangelien total abhebt. Hat eine total, in Anführungsstriche, andere Botschaft. Weil Gott damit ein Ziel verfolgt. Er offenbart eben nicht alles immer direkt. Was ist denn der Sinn überhaupt der Evangelien? Warum gibt uns Gott die Evangelien? Ja, wir kommen ja aus dem Alten Testament. Das ganze Alte Testament war fertig bis Maleachi und so weiter. Und auf einmal kommen die Evangelien ins Licht durch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Die Evangelien, um das in einem Satz zu sagen, verkündigen uns den Weg Gottes vom Gesetz zur Gnade. Amazing Grace, hat super gepasst. Vom Gesetz zur Gnade. Gott hat mehr oder weniger im ganzen Alten Testament gezeigt, ihr seid Sünder, ihr schafft es alleine nicht, ihr kommt nicht zum Ziel, ihr braucht Opfer, ihr braucht Priestertum, ihr braucht eine Stiftshütte oder einen Tempel und so weiter und so fort. Ihr kommt ohne mich nicht weiter. Und jetzt kommt Jesus, jetzt kommen die Evangelien und sie führen uns langsam, ich betone, Sie werden es nachher merken, langsam vom Gesetz zur vollkommenen Amazing Grace. Es geschieht also nicht auf einmal, sondern über Offenbarungsstufen. Sie wissen ja, Jesus selbst kam ja in diese Welt noch unter dem Gesetz gestellt, ja? Galater Kapitel 4 und 5, er wurde von einer Frau geboren, von einer Jungfrau geboren. Entschuldigung, ich habe auch noch Husten. Warum ist auch meine Frau nicht da? Die hat Angst, sie kriegt hier einen Hustenanfall. Wo war ich hier stehen geblieben? Ah ja, Jesus kam in diese Welt und war noch unter das Gesetz gestellt. Weil er der Einzige war, der das Gesetz erfüllen konnte. Er ist ja ohne Sünde geboren und er hat nie gesündigt. Und darum konnte er alle Sünde auf sich nehmen. Er kam zunächst nur als Erlöser Israels. Obwohl der Plan schon fertig war, bis zu uns. Aber zuerst kam er nur als Erlöser Israels. Dann wird offenbart, nein, nicht nur für Israel, für die ganze Welt. Dann wird offenbart, nein, nicht nur für die ganze Welt, speziell als Haupt einer zukünftigen Gemeinde. Aber das war nicht von Anfang an klar. Sehen Sie mal, im Matthäusevangelium zum Beispiel, da hängt immer noch, wir sehen, es geht langsam vom Gesetz zur Gnade, da hängt das Leben immer noch davon ab, ob man die Gebote hält oder nicht. Da kommt ein junger Mann auf den Herrn Jesus Christus zu und fragt ihn, ein frommer, ja, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und da sagt der Herr Jesus ihm in Matthäus 19, Vers 17, wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Das ist so ein Ding. Jesus sagt nicht, ja, wenn du willst in das ewige Leben, ja, dann musst du an mich glauben. Ich werde zukünftig ans Kreuz gehen. Golgatha, ich werde deine Sünden auf mich nehmen. Und da werde ich die ganze Gnade ausschütten. Und wenn du das glaubst, dann kriegst du ewiges Leben, sagt er nicht. Er gibt noch dem Alten Testament Recht und sagt, das hat er sowieso Recht, ist ja heilig, gerecht und gut. Und er sagt, ja, wenn du ewig leben willst, halt die Gebote. Aus. Und da stand er da, der junge Mann. Göttliche Sündenvergebung war damals noch ausdrücklich damit verbunden, dass man selbst vergibt. Wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, kann dir nicht vergeben werden, wird dir nicht vergeben. Die Bergpredigt ist die radikale Forderung zur Gottesherrschaft. Was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen, nicht ins ewige Leben. Was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das Land erben, das messianische Land, das messianische Reich. Natürlich sollen auch wir sanftmütig sein und barmherzig sein und wir ziehen unseren Schluss aus der Bergpredigt und möchten gerne danach leben. Aber wir bekommen nicht dadurch das ewige Leben, oder? Durch das Halten der Bergpredigt. Wurde aber damals in Bezug des messianischen Reiches gefordert. Jesus kam und erfüllt das Gesetz. Und die Evangelien zeigen uns nun, dass Jesus nicht nur nicht die Welt verurteilt, sondern dass er gekommen ist, um die Welt zu retten und die ganze Gnade zu bringen. Gott hat die ganze Welt im Blick. Aber ich wiederhole, es geht der Reihenfolge nach. Was ist der Sinn des Matthäusevangeliums? Das erste Evangelium. Das Matthäusevangelium ist das Evangelium des Königs. Es ist das Evangelium des Reiches. Da wird das messianische Reich verkündigt. Das Matthäusevangelium ist das Evangelium für die Juden. Damit sollen die Juden erreicht werden. Die meisten Juden, die sich bekehrt haben, bekehren sich unter anderem durch das Matthäusevangelium. Das beginnt nämlich mit dem Geschlechtsregister Jesu, dass er der Sohn Davids ist. Und dann macht es bei einem Juden Klick. Was? Der Herr Jesus Christus ist der Sohn Davids? Ja, da kommt er ja aus der jüdischen Linie, aus der Linie Judas, aus der Königslinie. Und das geht dann weiter und zieht sich durch das ganze Geschlechtsregister. Die Königslinie Jesu wird gezeigt. Für Juden ist das ganz wichtig, ein Geschlechtsregister zu haben. Sie kennen die Geschichte, ist es Nehemiah, Esra, ja? Wo Leute, die Priester werden wollten, kein Geschlechtsregister vorzeigen konnten, vorlegen konnten. Und da wurden sie aus dem Priestertum ausgeschlossen. Für einen Juden ist das so wichtig. Aus welchem Stamm komme ich? Oder bin ich Jude? Bin ich nicht Jude? Was ist meine Herkunft? Gehöre ich zur Priesterklasse, zu den Leviten, etc., etc.? Das ist für Juden ganz wichtig. Und hier wird explizit gezeigt, hört mal ihr Juden, dieser Jesus ist euer König. Da sagen nämlich manche Juden sagen, sind davon überzeugt, nein, der Christus, das ist der Gott der Katholiken. Oder der Gott der evangelischen Leute. Und da braucht es etwas, bis die manchmal erkennen, das stimmt ja gar nicht. Es ist euer Christus. Und dann bekehren sie sich. Und darum heißt es im Matthäusevangelium immer wieder, auf das erfüllt würde. Ist ja klar, für Juden auch wieder wichtig gewesen, ja? Das können Sie mal lesen, können Sie sich mal ein Zeichen dran machen, das werden Sie ganz viel finden. Auf das erfüllt würde, auf das erfüllt würde, auf das erfüllt würde. Jesus tat dies und jenes, auf das erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt worden ist. Und im Matthäusevangelium, das wissen Sie auch, da wurde es ja zunächst noch den Aposteln verboten, zu den Nationen zu gehen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das wurde ihnen regelrecht verboten. Geht aber bloß nicht auf den Weg der Nation. Ich bin zu niemandem gesandt, als nur zu dem Haus Israel. Ja, interessant, nicht wahr? Das zeigt uns, Matthäusevangelium, explizit ein jüdisches, in Anführungsstrichen natürlich, wir ziehen ja auch unseren Nutzen daraus für die Juden. Jetzt kommen wir zum Markus-Evangelium. Matthäus-Evangelium, das Evangelium des Königs, des Reiches für die Juden. Markus-Evangelium, das Evangelium des Knechtes. Und es ist, ja, wie soll ich sagen, mit dem Markus-Evangelium werden ganz besonders die römischen Leser erreicht. Die römischen Leser, damals war ja alles mit Rom besetzt, es war ja alles römisch so irgendwie geprägt und so weiter. Überall gab es Römer, römische Soldaten etc. etc. Und wie im Militär geht es im Markus-Evangelium so richtig militärisch schon fast, ja, Schlag auf Schlag, zack, 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 zack. Wird nicht viel geredet, es wird viel getan. Das ist das Markus-Evangelium. Und darum, wenn Sie sich auch da mal ein Zeichen dahinter machen, wenn Sie das Markus-Evangelium lesen, dann werden Sie feststellen, da heißt es immer wieder, alsbald, also bald, so bald, ja, alsbald ging Jesus dumm und also bald machte Jesus dieses und so bald fuhr er mit dem Schiff und so weiter und so fort. Immer so, zack, 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 ja, hat er nur 16 Kapitel. Ne? Wie im römischen Militär. Und das ist auch der Grund, warum im Markus-Evangelium das Geschlechtsregister fehlt. Da ist gar kein Geschlechtsregister. In Matthäus ja, weil das für die Juden wichtig ist. In Markus für die Römer nicht. Warum? Brauchen die nicht. Hauptsache ich bin Römer. Ja? Hauptsache ich bin Römer. Ich kann mich da auch sogar einkaufen als Römer. Das reicht. Die müssen nicht wissen, ja. Da wird das Wesentliche gesagt für römische Menschen. Aber das Schöne ist, dass das Markus-Evangelium, sagt man, ist das chronologischste Evangelium überhaupt. Wenn Sie zum Beispiel ein Problem haben, wann ist denn Jesus jetzt gekommen? Also ich meine, gestorben, sagen wir so, gestorben. Und wann ist er auferstanden? Lesen Sie Markus-Evangelium. Da steht die Karwoche genau drin, von Sonntag, Palmsonntag. Der nächste Tag heißt es, am nächsten Tag, was ist das? Montag. Ne? Gut, und dann heißt es, und an diesem Tag am Abend, was ist das? Montagabend. Und am folgenden Tag, Dienstag. Und am nächsten Tag, Mittwoch. Und am nächsten Tag, ja, es waren noch 2 Tage bis zum Passa. Und da kommen Sie genau hin, müssen Sie nie keinen Menschen fragen, müssen nur Markus Evangelium lesen. Wann ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben und wann ist er auferstanden? Ganz chronologisch, ganz exakt. Aber das Markus-Evangelium hat auch noch das messianische Reich im Blick. Es eröffnet nun auch den Nationen, den Römern den Weg, um in das messianische Reich zu kommen. Da kommt das Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium des Königs für die Juden. Markus-Evangelium des Knechtes für die Römer. Lukas-Evangelium, das Evangelium des Menschen Jesus. Lukas war Arzt, der konnte das ganz besonders gut verfassen, denke ich mal. Und der Lukas will den Menschen Jesus zeigen, den sündlosen, vollkommenen Menschen Jesus Christus will er zeigen. Und damit will er die übrige griechische Welt erreichen. Ja, die Nationenwelt. Die griechische Welt. Lukas selbst war Grieche, das wird ersichtlich aus dem Kolosserbrief Kapitel 4. Lukas war Grieche. Er schreibt an einen Mann mit griechischem Namen, namens Theophilus. Und sein Buch hat auch einen außerordentlichen griechischen Stil. Und jetzt kommt im Lukas-Evangelium, das Evangelium des Menschen, kommt nun auch wieder ein Geschlechtsregister vor. Aber nicht des Königs, ja, wie bei Matthäus, David, Abraham. Das Lukas-Evangelium, das Geschlechtsregister im Lukas-Evangelium geht zurück bis auf Adam, der Mensch. Und Pilatus sagt doch nachher, seht den Mensch, der zweite Adam, der letzte Adam, Korintherbrief, Jesus, der Mensch. Jesus soll nicht nur der Erlöser des Judentums sein oder der Römer, sondern der ganzen griechischen Welt. Aber alle drei Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, haben immer noch, ich sag mal, als Hauptbotschaft, als tragende Botschaft, das messianische Reich im Blick. So, das ist, glaube ich, der Sinn, die Bedeutung dieser drei Evangelien. Jetzt kommen wir zum Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist das Evangelium des Sohnes Gottes, des ewigen Sohnes Gottes ohne Anfang, ohne Ende. Sein ewiger Ursprung wird beschrieben. Johannes, was will der erreichen? Johannes richtet sich nun an alle Völker, an die ganze Welt. Nicht nur an die Juden, nicht nur an die Römer, nicht nur an die Griechen, an die Barbaren, an alles bis ans Ende der Welt. Und sein Evangelium ist ein sich abhebendes Evangelium von den ersten drei. Und darum nennt man es auch Übergangsevangelium. Übergangsevangelium, Gemeindeevangelium der Gnade. Es geht jetzt noch weiter. Es geht jetzt, darum ist es, glaube ich, auch das vierte, ausgerechnet. Ist ja nicht umsonst, ja? Hat alles System, alles von Gott inspiriert. Es ist das vierte Evangelium. Warum? Weil zuerst nur Juden. Dann kommen die Römer hinzu. Dann kommen die Griechen hinzu. Und jetzt geht es darüber hinaus. Übergang. Johannesevangelium, ja, alle Welt soll erreicht werden. Und jetzt geht es in die Apostelgeschichte und dann in die Briefe. Und darum hat das Johannesevangelium auch schon die Gnade viel mehr. Das werden Sie in den anderen Evangelien vermissen. Aber im Johannesevangelium, da haben wir die Gnade. Das fängt schon so an. Kein Geschlechtsregister, auch im Johannesevangelium nicht mehr. Aber es beginnt, Johannes 1, 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade, Amazing Grace und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja, das lesen Sie nicht in Matthäus, nicht im Lukas, nicht im Markus, im Johannes, Übergangsevangelium. Matthäus, ist Ihnen das mal aufgefallen? Ankündigung der Geburt Jesu. Matthäus, für Juden. Ankündigung der Geburt Jesu. Matthäus 1, 21. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Jetzt hören Sie gut zu. Das tun Sie sowieso schon. aber trotzdem. Ne? Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Was fehlt da? Du und ich. Wir fehlen da. Das steht im Matthäus-Evangelium. Er wird sein Volk, das Judentum, erretten von ihren Sünden. Ja, und jetzt kommen wir zum Johannes-Evangelium. Das Übergangsevangelium jetzt hin zur Gemeinde. Johannes 1, 29, am folgenden Tag sieht Johannes, ja, Jesus zu sich kommen und er spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der... Ah, sehen Sie, Gott hat keinen vergessen. Gott hat uns nicht vergessen, von Anfang an nicht. Es war immer sein Plan, aber es geht der Reihe nach. Hoppla, es geht der Reihe nach. Und das zu wissen, diese Bedeutung zu kennen, ist auch für die Auslegung und die Erkenntnis der Evangelien und der ganzen Heilsgeschichte Gottes und des ganzen gesamten Alten und Neuen Testamentes unheimlich wichtig. Wichtiger, als du vielleicht selber denkst. Es ist nicht gleich immer überall Gemeinde gemeint, so gerne wir das wollen. Und natürlich sind wir in dem Sinne gemeint, dass es uns immer und überall was zu sagen hat. Und doch gibt es Unterschiede. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannesevangelium hebt sich so ab von den Synoptikern, zum Beispiel im Johannesevangelium, ja, da wird, wem wird das ewige Leben gegeben? Wer glaubt? Wer glaubt? Matthäus haben wir gelesen, ja, erfüllt die Gebote. Johannes, glauben. Sehen Sie, es geht einen ganzen großen Schritt weitergegangen. Ja? Gnade, Wiedergeburt, Innewohnung Jesu, Lebensverbindung mit Jesus, wie eine Weinrebe am Weinstock. Plötzlich werden wir nicht mehr Jünger genannt, sondern da werden sie Kinder genannt, Kinder Gottes, Kinder des Vaters. Die Apostel werden bereits in eine Übergangsfunktion mit dem Heiligen Geist angehaucht oder durch Jesus angehaucht mit dem Heiligen Geist. Also es ist ganz anders. Wir sehen auf einmal, wie es so wunderbar, das kann doch nur Gott tun, wie es von der Gesetzeslinie langsam, aber stetig bergauf geht zur Gnadenlinie. Aber es geht seinen Weg. Und ich sage ja, darum ist es, glaube ich, auch das vierte Evangelium als Übergangsevangelium in die Apostelgeschichte, in die Lehrbriefe. Göttliches System. Im Johannesevangelium gibt es keine... Da wissen Sie Bescheid. Wie viel Sie wissen über die Evangelien. Nein, ich muss es ja auch erst lernen. Im Johannesevangelium gibt es keine Gleichnisse. Hoppla. Im Johannesevangelium wird das Reich, die Verkündigung des Reiches, nicht mehr verkündigt. Da wird etwas anderes verkündigt. Ja? Wie in den anderen Evangelien. Da ist immer das Reich noch, also das irdische, messianische Reich im Zentrum. Johannesevangelium nicht mehr. Um in das Reich Gottes zu kommen, einmal wird das gesagt, musst du nicht die Gesetze erfüllen und dies und jenes tun. Du musst von Neuem geboren werden. Sagt Lukas nicht, sagt Markus nicht, sagt Matthäus nicht. Erst Johannes. Jesus natürlich. Ja? Du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. In den drei synoptischen Evangelien sehen wir die Endzeitrede Jesu, die Ölbergrede, und wir sehen darin, dass es darin um Israel geht und um die Nationen. Nicht um die Entrückung. Nicht um die Entrückung. Auch nicht das Gleichnis von den 10 Jungfrauen hat mit Entrückung überhaupt nichts zu tun. Es geht um die Ereignisse 70 nach Christus und um die Endzeit der großen Trübsal, welche Juden und Nationen betrifft, aber nicht die Gemeinde. Nicht die Gemeinde. Das mag der Grund sein. Ich möchte es vorsichtig äußern, als Fragezeichen. Das mag der Grund dafür sein, dass die Erwähnung der großen Trübsal, die Erwähnung der Endzeitrede Jesu, der Ölbergrede, im Johannesevangelium nicht vorkommt. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Wir lesen das in Matthäus 24, in Markus 13, in Lukas 21, im Johannes nicht. Johannes hat eine ganz andere Botschaft. Übergangsevangelium zur Gemeinde Jesu. Ja, mein Husten. Was verkündigt er? Wer an mich glaubt, kommt nicht ins... Das ist die Botschaft von Johannes. Und anstelle der großen Trübsal, wie in den ersten drei Evangelien, die Endzeitrede Jesu, heißt es im Johannesevangelium, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das ist die Botschaft von Johannes. Ist doch faszinierend, finden Sie nicht? Amazing Grace. Ja, und dann kommen wir zum fünften Evangelium. Haben wir noch schön Zeit. Der Sinn des fünften Evangeliums. Ja, man hat gesagt, das ist also ein Druckfehler. Korrigieren Sie das, nehmen Sie das zurück. Sie verwirren ja die Leute. Das fünfte Evangelium sind die Briefe des Apostel Paulus. Ich sage es noch einmal, die ganze Bibel ist Heilsbotschaft, die Briefe der anderen Apostel, die haben auch ihren Stellenwert, sind auch Evangelium in dem Sinne. Aber explizit die Schriften des Paulus, seine Lehre wird auch so genannt. Wird auch so genannt. Die anderen nicht. Deshalb sind sie nicht weniger wert. Ja? Aber wir sehen auch da das göttliche Prinzip. Warum hat Gott diesen Mann berufen? Warum gibt er ihm den größten Raum im Neuen Testament? Warum hat seine Geschichte den größten Raum in der Apostelgeschichte? Warum? Das muss doch einen Sinn haben. Gott will uns in die tiefsten Tiefen des Erlösungswerkes Jesu führen, und dazu erwählt er sich den Paulus. Und Sie finden keine tieferen Tiefen als in seinen Briefen. Also, das Evangelium des Paulus, nennen wir es jetzt mal fünftes Evangelium, ist nicht das fünfte Rad am Wagen. Im Gegenteil. Es ist, wenn wir in die Tiefe der Erlösung Jesu eindringen wollen, das Lenkrad. Vielleicht darf ich es so mal sagen. Ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Er nennt es ja sogar mein Evangelium. Denken wir mal Römer 16, 25 und überlegen Sie jetzt mal mit, was da steht, was der Mann da von sich behauptet. Darum war er auch so angefochten. Dem haben ja gar nicht viele geglaubt. Dann haben sie ihn dargestellt als, ach, der übertreibt ja und dies und das ist überhaupt kein Echter. Und ja, und dieser Frauenfeind und dieser Judenfeind und dieser und jener, und das muss man nicht so ernst nehmen und so. Ja, von Paulus. Er sagt, Römer 16, 25, dem aber, der euch befestigen mag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung, also sein Evangelium ist eine besondere Offenbarung gewesen, die die anderen nicht hatten, des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Was? Was bedeutet das? Leute, das Evangelium, das ich euch verkündige, findet ihr nicht in den Evangelien. Meine Botschaft findet ihr nicht in den Evangelien. Meine Botschaft findet ihr nicht in den Psalmen, so gut und lieblich und nützlich und ermutigend die auch sind. Mein Evangelium findet ihr nicht bei den Propheten, nicht im gesamten Alten Testament. Mein Evangelium ist eine Sonderoffenbarung, ein Geheimnis, das ewige Zeiten verborgen war. Und es ist ja nicht sein Evangelium. Natürlich ist es sein Evangelium. Natürlich ist es sein Evangelium, aber es ist ihm ja von Jesus gegeben. Es ist ja eine Jesus-Offenbarung. Darum sagt er auch, ihr wollt einen Beweis, dass Christus in mir redet. 2. Korinther 13, 3 haben wir gerade am letzten Donnerstag behandelt mit Samuel Rindlisbacher. Christus redet in mir. Christus hat dieses Evangelium mir offenbart, was ich jetzt mein Evangelium nenne. Und da hat er seine Botschaft hat er auch nicht von Gamaliel, so groß der Mann auch war, er hat seine Botschaft auch nicht durch die anderen Apostel. Die haben den nicht auf Seite genommen und gesagt dem Paulus, du hör mal Paulus, das wollen wir dir mal erzählen, damals, wir waren ja 3 Jahre mit Jesus unterwegs, da in Galiläa und so weiter und so fort, was wir da alles mit ihm erlebt haben, kannst du ja mal aufschreiben und da die Wunder und so. Nix umgekehrt. Er bekam Dinge offenbart, wo noch die anderen Apostel von gelernt haben. Und sogar Petrus sagt, ja, das sind also, ja, am Schluss seines Briefes. Das sind unwahrscheinliche Tiefen. Man könnte so viel darüber sagen, ja, aber nur mal, das Abendmahl zum Beispiel hat er nicht von Petrus empfangen, das hat der Herr hat mir offenbart, das Abendmahl. Offenbarung, Entschuldigung, 1. Korinther Kapitel 11. Die Entrückung. Ich sage immer, die Entrückung findest du nicht im Judasbrief, im Petrusbrief. Die Verwandlung. Die fand sie nur beim Paulus. Ja? Dass Nationen mit einverleibt sind. Dieses Geheimnis ist dem Paulus offenbart worden. Paulus, das ist jetzt ein heißes Eisen, jetzt fange ich mir eine ein. Paulus, aber das ist mir einfach aufgefallen beim Lesen, Paulus verkündigt nicht Jüngerschaft. Er verkündigt nicht Jünger machen. Ja? Ich will dich mal Jünger machen. Nein, er verkündigt nicht das Jünger machen, die Nachfolge. Verkündigt er gar nicht. Er verkündigt Kindschaft, nicht Jüngerschaft. Kindschaft. Mir tut das immer so ein bisschen, ich ärgere mich nicht, aber es tut mir immer so ein bisschen, dann lese ich wieder, höre ich wieder, ja, wir machen Jüngerschaftsschule und da ist ein Jüngerschaftsbericht und so weiter und dann, gut, kann man ja so nennen, also Entschuldigung, aber Paulus verkündigt das nicht, er sagt doch nicht Nachfolge, Paulus nimmt immer den Begriff nachahmen. Ein Kind folgt nicht nach, ein Kind will nachahmen seinem Papa. Ich weiß doch, als ich kleines Kind war, ich wollte sein wie mein Papa. Ich habe ihn beobachtet, wie der gegangen ist. Ich wollte genauso gehen. Der hatte Brüder, da war ein hübscher Onkel von mir. Der hatte ein bisschen O-Beine, so ging er dann die Treppen runter. Ne? Und ich als kleiner Steppke, ne, bin ich dann auch. Nicht nachfolgen, ich wollte nachahmen, ich wollte auch im Charakter, im Fußballspielen, in den Äußerungen meines Vaters. Er war Katholik, nicht in dem Sinne jetzt vielleicht gläubig wie wir, aber er war ein liebenswürdiger, toller Mann, ein humorvoller Mensch, ein positiver Mensch. Ich wollte meinem Papa nachahmen. Ich wollte, wenn meine Onkels da waren und die spielten Karten abends bei meinen Eltern, wir hatten sehr viel oft Besuch, immer war das Haus voll. Ich habe die beobachtet, als kleiner Junge gesessen und ich wollte auch so sein und auch so werden wie. Werdet meine Nachahmer. Das ist es, was ein Kind will, oder nicht? Mein Papa nachfolgen konnte ich nicht, der war viel schneller, der hatte viel längere Beine gehabt als ich. Na, ich hoffe, Sie verstehen mich, ja? Obwohl ich das andere jetzt nicht wegwischen will, das möchte ich nun wirklich nicht tun. Bitte verstehen Sie mich auch da richtig. Aber wenn man diese Dinge mal so erkennt, dann sind das so kleine Aha-Erlebnisse, dass man da eigentlich noch viel tiefer und viel weiter geführt wird, nicht wahr? Paulus geht ja so weit, dass er sogar sagt, ich bin ja nicht vom irdischen Jesus berufen worden, ich bin vom himmlischen, verherrlichten Jesus berufen worden. Ich habe meine Botschaft nicht hier auf dieser Erde empfangen, wie die anderen in dem Sinne. Ich habe meine Botschaft direkt aus dem Himmel durch Jesus Christus empfangen. Und er geht sogar so weit, 2. Korinther 5, 16, dass er sagt, daher kennen wir von jetzt ab niemand mehr nach dem Fleisch, nein, sogar wenn wir früher Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Was will er damit sagen? Der verherrlichte Christus, den verherrlichten Christus zu kennen, der gegenwärtig zu Rechten Gottes sitzt, blickt viel tiefer, viel weiter. Viel weiter, obwohl das andere nicht unwichtig ist. Es war ja wichtig. Und darum ist das Alte Testament und auch dann die Evangelien, die sind dann sozusagen ein Sprungbrett für die apostolischen Briefe. Und da betone ich nicht nur Paulus, sondern alle Apostel und überhaupt die ganze Bibel. Ja, wir glauben an alle Apostel und jeder hat seinen Stellenwert. Aber ich muss es einfach sagen, also die tiefsten Entwicklungen, Darlegung von dem, was Jesus, und darin wird ja Gott so verherrlicht. Darum wird ja Gott dann umso mehr verherrlicht. Und darum hat er ja den Paulus berufen und ihn begabt und ihm diese Botschaften gegeben, dass wir viel tiefer, dass es nicht nur und nicht nur ist das Wichtigste, ist der Anfang, ist der Start, aber dass es nicht nur geht um Vergebung, um Bekehrung und Halleluja, jetzt komme ich in den Himmel und so weiter und so fort. Ja, sicher. Aber darüber hinaus geht es um so viel Unendliches mehr. Und das ist das fünfte Evangelium. Er hat da neue Evangelien oder ein neues oder ein zusätzliches, sagen wir ein ergänzendes Evangelium den anderen gegenüber. Und darum hatte er auch sehr, sehr viel gelitten. Sehr viel gelitten. Man möchte fast sagen, also wir haben ja den 2. Korintherbrief gerade durchgenommen, nach Jesus, glaube ich, hat der Mann am meisten gelitten. Das sagt er auch. Und ist auch von allen verlassen worden. Er ist so missverstanden worden. Der ist so verkannt worden. Und ich sage Ihnen, wenn Sie beginnen, sich mit dem Paulus-Evangelium zu befassen und zu beten, Herr, lass mich das Paulus-Evangelium verstehen, und schenke mir die Gnade, es zu leben. Dann gnadet dir Gott. Dann kriegst du Anfechtung, das sage ich dir. Das will der Teufel nicht. Befass dich mit dem Alten Testament. Befass dich mit den Psalmen. Befass dich mit den Evangelien. Auch noch mit der Offenbarung. Aber bloß nicht mit Paulus. Das ist für den Satan die größte Niederlage und für Gemeinde Jesu das herrlichste Ziel. Gucken Sie mal, ich habe das heute Morgen gelesen, Kolosser 2, 2 bis 3. Kolosser 2, 2b, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wem ist diese tiefe Schatztruhe offenbart worden? Dem Paulus. Wir sehen also, ich möchte zum Schluss kommen, wie Gott sich uns gegenüber offenbart. Stufenweise führt er uns auf das höchste Podest. zur hoffnungsvollsten Herrlichkeit, zur tiefsten Bedeutung von Erlösung. Erlösung, ich sage es noch einmal, ist nicht nur Errettung, nicht nur Vergebung der Sünden, damit fängt natürlich alles an. Aber das vollbrachte Werk Jesu geht ja noch so viel tiefer. So viel unendlich tiefer. Und dessen sollten wir uns bewusst sein, das auch tiefer erforschen und danach leben. Ja? Ich sage Ihnen, ich mache so, wie ich das jetzt gerade mache. Ich lese auch immer wieder die ganze Bibel durch und alle Briefe lese ich sehr gerne und die sind ja auch wichtig. Aber zur Zeit, und da geht einem so die Augen auf, habe ich mir vorgenommen, ich lese jetzt jeden Brief des Paulus dreimal hintereinander. Ersten Korintherbrief, also Römerbrief, sagen wir mal, dreimal hintereinander. Das ist so eine Horizonterweiterung. Erster Korintherbrief, zweiter Korintherbrief, dreimal hintereinander. Ja? Und da werden Sie merken, ich merke das selber, macht man sich ja so Notizen oder streicht irgendwie etwas an und da kommt immer mehr dazu, kommt immer mehr dazu. Und man lernt seine Gedanken viel besser zu verstehen. Und wenn wir so versuchen, die Bibel zu studieren und zu lernen, es gibt ja dann noch ein weiteres Evangelium. Das Evangelium deines Lebens. Dass wir so gesinnt werden, wie Jesus Christus gesinnt war. Dass wir seine Nachahmer werden. Paulus sagt das übrigens auch von sich, werdet meine Nachahmer. Interessant, ja? Es gibt viele Menschen, die die Bibel nicht lesen, nie lesen werden, die Evangelien nie lesen werden, aber sie lesen unser Leben. Und wenn unser Leben richtig geprägt ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den gesamten Inhalt des Ratschlusses Gottes, dann wird das sicher seine Auswirkungen haben, auch auf unsere Mitmenschen. Gott segne Sie. Amen. Ich darf noch ein Gebet beten. Ja, liebevoller Vater, wir danken dir, wie fasziniert wir sein dürfen über deine Gnadenschritte mit dieser Welt, mit deiner Gemeinde, mit deinem Volk Israel, wie dein Plan von Anfang an feststand und du immer mehr offenbart hast. Und so wird es in Ewigkeit weitergehen. Ich glaube, lieber Herr, dass du uns immer mehr offenbaren wirst. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn man das so sagen kann. Es wird nie langweilig werden. Danke, dass wir die Bibel haben, deinen vollkommenen Ratschluss. Herr, den wollen wir ergreifen. Ich darf es aber noch mal sagen, auch für mich, Herr. Ich möchte so gerne tiefer auch dieses fünfte Evangelium besser kennenlernen, Herr. Und es auch leben, fällt mir oft noch so schwer, aber es zu tun, Herr, es zu wollen, bitte hilf mir, hilf uns. Hab Dank und lieber Herr, lass es doch so sein, dass das auch heute Morgen in dem ein oder anderen Herzen Frucht bringt und Widerhall findet. Darauf setze ich meine Hoffnung. Amen.